Ja, dann begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. Letztes Mal wurde es ja sehr aride und abstrakt im Nachvollzug ein paar französischer Kollegen. Ich habe noch mal darüber nachgedacht, warum ich mich da so festbeiße und will das versuchen, noch mal vorab zu erklären. Ich denke, für radikale Philosophie ist immer wieder der Moment interessant, in dem sich die ästhetische Erfahrung zu verselbstständigen beginnt gegenüber der politischen Praxis der Befreiung oder auch dem Erlebnis des Versprechens und der Emergenz von Befreiung. Also in großen Krisen. Wir können ja auch, wenn wir zurückblicken auf die großen Krisen des 20. Jahrhunderts, plausibel sagen, dass die großen Aufbrüche der modernen Kunst verknüpft waren, historisch, mit gescheiterten Aufbrüchen revolutionärer Befreiungsbewegungen. Letztlich gescheiterten Aufbrüchen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorbuchstabieren, aber ich denke, wenn die These von Alain Badiou richtig ist, dass es einen französischen Moment der Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben hat, also sagen wir von 1945 bis in die späten 70er Jahre hinein, dann ist auch hier diese Verselbstständigung der Erfahrung des Ästhetischen zu beobachten, angesichts des sich abzeichnenden Scheiterns der politischen Befreiung. Jetzt will ich wieder zurück zu meinen genaueren Überlegungen. Ich denke, als erstes müssen wir noch einmal auf die radikale Spinoza-Interpretation zurückkommen. Die knüpft an die drei Arten von Wissen, die Spinoza unterscheidet: Vorstellung, Imagination, Vernunft und intuitives Wissen, Anschauungswissen. Und Deleuze, der in dieser radikalen Spinoza-Interpretation eine zentrale Rolle gespielt hat, hat demgegenüber betont, dass die gemeinsamen Begriffe die Verbindung zwischen der ersten, also der Imagination, der Vorstellung, und der zweiten Art, also der Vernunft, dem vernünftigen Wissen, herstellen. Für Deleuze wird wahres Wissen aus den gemeinsamen Begriffen generiert, die die Idee der Dinge adäquat zum Ausdruck bringen. Das muss allerdings spezifiziert werden, wie Machret dann argumentiert hat. Die gemeinsamen Begriffe führen zur Vernunft, aber nicht zur intuitiven, sozusagen vollständigen Erkenntnis. Der Übergang von Imagination zur Vernunft besteht in der Bewegung der Seele von bloß äußeren Bestimmungen dazu, die Dinge aus dem Inneren der Seele heraus zu bestimmen. Das heißt, die Dinge als solche zu begreifen. Und wenn wir das uns anschauen, diesen Hintergrund, dann können wir auch verstehen, warum es dann kurz nacheinander so wichtige radikale Spinoza-Interpretationen gegeben hat. Ich verweise hier auf den Artikel von Gerdy Zabel oder Zabel, in dem er Althusser, Deleuze, Negri, Balibar, Machret und Mitterrand als Beispiele behandelt. Bezogen auf Althusser bezieht er sich auf die Elemente der Selbstkritik, wo Althusser beansprucht, in Spinoza eine radikal materialistische Annäherungsweise an philosophische Theoriebildung entdeckt zu haben. Eine Annäherungsweise, die den Primat von Bewusstsein und Subjektivität sowie auch jede Art von Teleologie zurückweist. Und insbesondere sieht Althusser in Spinozas Kritik der inadäquaten Ideen einen Vorläufer von Marxens Kritik der Ideologie als ein Ensemble imaginärer Vorstellungen, durch das die Menschen eine falsche und verzerrte Beziehung zu den wirklichen Bedingungen ihres Lebens eingehen. Und dieser Gedanke, dass Ideologie, wie Althusser sie fasst, die allerdings dann mehrfach gefasst werden muss, nicht nur als falsche Vorstellungen, sondern auch als Vorstellungen, aus denen dann wahre Begriffe generiert werden können, es aber noch nicht geschehen ist. Dieser Gedanke, denke ich, findet sich dann in gewisser Weise bei Deleuze, der an Spinoza zwei Dinge hervorhebt. Nämlich erstens die radikale Zurückweisung jeder Art von Transzendenz. Es gibt also nicht etwas außerhalb, um das jetzt auf das Erste anzuwenden, der Ideologie, auf das man sich beziehen könnte, um die Ideologie zu überwinden. Es ist also auch nicht so, wie eine scientistische Althusser-Lektüre nahelegen würde, dass man eben sagt, wir beziehen uns auf die Wissenschaft und verwerfen die Ideologie und befreien uns damit von den ideologischen Denkformen. So funktioniert das nicht. Sondern diese reine Immanenz produziert selber die Unterscheidung zwischen denjenigen Vorstellungen, die die Wirklichkeit verzerren, also, und denjenigen Vorstellungen, von denen aus die Wirklichkeit begriffen werden kann. Und ich glaube, dieses Bestehen auf der reinen Immanenz, innerhalb derer die wissenschaftliche Unterscheidung, die Kritik generiert werden kann, ist von zentraler Bedeutung, auch um die Ästhetik zu begreifen. Und zweitens hebt Deleuze bei Spinoza hervor, dass die traurigen Leidenschaften, sad passions, wie Hass, Gewissensbisse, Traurigkeit, als Leidenschaften, die sich daraus ergeben, dass unsere Kraft, unsere Macht zu sein und zu handeln eingeschränkt wird. Und als solche zurückgedrängt werden müssen. Also bei Spinoza ist es nicht so wie bei Hegel, dass das Negative gewissermaßen notwendiges und antreibendes Moment der positiven Entwicklung ist, sondern es ist zurückzudrängen und auszuschalten. Wobei wichtig ist, dass für Spinoza die menschliche Lebensführung als Lebensführung eines endlichen Modus der Substanz, wie er das fasst, zu begreifen ist, die in permanenter Auseinandersetzung mit anderen endlichen Modi steht. Also auch die Frage, was eine produktive und tragfähige Vorstellung und was eine verblendende Vorstellung ist, nicht alleine klären kann, sondern immer darauf angewiesen ist, dass in der Auseinandersetzung, im Dialog, in der Verständigung, im Begreifen der anderen zu klären. Das heißt, um das jetzt auch noch mal so anzuwenden, wie Deleuze das tut, dass immer wieder die Frage zu stellen ist, wie können gute Begegnungen zwischen diesen unterschiedlichen endlichen Modi hergestellt werden? Und wie können schlechte Begegnungen vermieden werden? Was Althusser und auch Deleuze dann durchaus auch als gesellschaftskritisch, als Ausgangspunkt von gesellschaftskritischen Überlegungen begreift. Antonio Negri wird als nächster hier zitiert. Ich werde ihn jetzt nicht biografisch vorstellen, sondern wieder nur seine Spinoza-Lektüre. Der interpretiert erstmal Spinoza aus der Krise des 17. Jahrhunderts. Man kann sagen, die erste große systemische Krise der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise fand im 17. Jahrhundert statt. Daraus wurde im übrigen kontinentalen Europa dann die Form der staatlichen Repression der Krisenphänomene im absolutistischen Staat generiert und natürlich auch der staatlichen Vermittlung der Schuldenprobleme, die dann immer wieder auftauchten. Mit der Ausnahme der Niederländischen Republik, wo tatsächlich der Versuch gemacht wurde, politische Freiheit und Marktaustausch miteinander zu kombinieren. Also nicht den Marktaustausch durch den absolutistischen Staat unter Kontrolle zu bringen, sondern beides frei zu lassen. Was, wie man weiß, von Spinoza gedacht und antizipiert wurde, aber dann in der wirklichen Entwicklung letzten Endes gescheitert ist. Aber Spinozas Spezifizierung dessen, was schon bei Hobbes zentrale Kategorie war, es geht noch weiter, ein bisschen weiter zurück, die Multitudo, die sprachlich an die Stelle der alten Multi steht, also bei Cicero sind es die Multi, bei Plato und Hoi Polloi, seit einem Thomas Smith Ende des 16. Jahrhunderts ist die Rede von der Multitudo, also der Menge der Vielen, wobei bei Hobbes diese als beständiger Ursprung von Störungen gedacht wird. Zwar gesteht auch Hobbes zu, das muss man immer, darf man nie vergessen, dass auch die Multitudo durch Mehrheitsabstimmung sich selber zum Staat konstituieren kann. Nur ist das beständig daran gebunden, dass die Multitudo sich weiterhin die Minderheit der Mehrheit unterwirft. Sobald das nicht mehr geschieht, fällt dieser Staat zusammen. Deswegen plädiert Hobbes dafür, andere Formen des Staates vorzuziehen, die eine größere sozusagen Reproduktionsfähigkeit und Stabilität aufweisen. Gut, aber diese Kategorie der Multitudo wird bei Spinoza zentral als Form kollektiver Subjektivität eines kollektiven politischen Lebens, das sich nicht reduzieren lässt auf die Willensakte der vereinzelten Einzelnen, sondern von vornherein aus deren beständigem Austausch und Vermittlung über den Markt, aber auch über politische Deliberation beruht. Damit, so Negris Interpretation, wird Spinoza aufmerksam auf die Dimension dieser neuen bürgerlichen Wirklichkeit unterhalb des Marktaustausches, nämlich die Dimension der Produktion, für die er dann als zentralen Begriff den Konatus einführt, also das Bestreben zu produzieren. Wobei das natürlich eine Zuspitzung der Interpretation ist, aber dass jedenfalls der Konatus über das bloße, selbstbezogene Existieren der Warenhüter, der isolierten, aus allen Zusammenhängen herausgelösten Individuen, die am Anfang bei Hobbes und Locke stehen, das scheint mir nachvollziehbar zu sein. Und damit fragt Spinoza so Negris Interpretation, über die Grenzen der herrschenden kapitalistischen Produktionsweise hinaus nach der Möglichkeit einer radikalen Demokratie, die auf der freien, gleichen Deliberation aller als Multitudo beruhen. Und formuliert insofern eine Philosophie, wie Negri sagt, der Zukunft. Als nächster wird hier Balibar diskutiert, der in dem Buch Spinoza und die Politik, ich glaube, auf Deutsch existiert es nicht, aber auf Englisch, herausarbeitet, wie Spinoza seine radikale und in der Tat auch zukunftsweisende Position in der konkreten Erfahrung der holländischen Republik seiner Lebenszeit entwickelt. Dabei betont auch Balibar die Zentralität der Multitudo, also was hier dann mit Massen übersetzt wird, was ich für nicht besonders günstig halte, weil die Massen ist es ein polemischer Begriff, der entwickelt worden ist, ich glaube seit dem 19. Jahrhundert, um diese Multitudo aus dem politischen Diskurs wirklich zu verbannen. Also man kann sagen, die Multitudo ist wiederentdeckt worden durch Hart und Negri und war, sagen wir mal, von das 19. und 20. Jahrhundert durch die Massen ersetzt. Und diese ursprüngliche politische Kategorie der Multitudo, wie gesagt, seit Thomas Smith, bei Hobbes schon zentral, bei Spinoza, bei Locke, wurde dann immer überlesen bzw. dann schlicht mit Massen übersetzt. Und Balibar arbeitet heraus, dass die Multitudo von Spinoza keineswegs idealisiert wird. Sie ist womöglich irrational, lässt sich spalten und ist auch zu destruktiven Ausbrüchen von Leidenschaft fähig. Und demgegenüber wirft Spinoza schon in seinen politischen Schriften zwei wichtige Fragen auf. Nämlich erstens, warum kämpfen die Massen oder die Multitudo dafür, dass ihre Knechtschaft reproduziert wird, als ob es ihre Befreiung wäre? Also die Massen, die Multitudo der Niederländischen Republik kämpften gegen die radikaldemokratischen De Witt-Brüder und ein Mob hat sie auch umgebracht. Und wahrscheinlich wäre Spinoza mit umgebracht worden, wenn sein Vermieter ihn nicht in seinem Zimmer eingeschlossen hätte und ihn daran gehindert hätte, den beiden zu Hilfe zu eilen. Und zweitens, kämpft die Multitudo als Masse, die Menge der vielen als Massen, für ihre eigene Unterwerfung anstatt für ihre Befreiung? Und zweitens, wie ist es möglich, einen Staat zu bilden, der die Macht der Multitudo für ihre wirkliche Befreiung mobilisiert? Ich glaube, zwei zentrale Fragen, die auch noch deutlich machen, dass es Fragen sind, die auch die Politik des 21. Jahrhunderts noch nicht gelöst hat, sondern im 20. Jahrhundert ganz massiv an Aktualität gewonnen hat. Das heißt, Balibar interpretiert Spinozas politische Schriften nicht so sehr als einfach nur ein Eintreten für Demokratie, sondern als ein Eintreten für Demokratisierung. Und damit fasst er Demokratisierung als eine immer wieder unbeendbare Aufgabe. Jetzt wird noch Machret diskutiert. Wobei Machret, kann man sagen, hat verschiedene Zugriffe auf Spinoza gehabt, aber hier steht im Zentrum seine Interpretation von Spinoza in seinem Buch Hegel oder Spinoza, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch existiert, in dem Spinoza gegen die Kritik, die Hegel in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie vorgetragen hat, verteidigt. Damit trägt er bei zu Althussers Projekt, den Marxismus vom Hegelianismus abzulösen und insbesondere von der damit verbundenen teleologischen Geschichtsauffassung und der Vorstellung, dass Negation eine zentrale Rolle in der dialektischen Entwicklung spielen müsse. Das ist, glaube ich, der noch viel spannendere Punkt. Für Machret, der sich da auf Spinoza stützt, ist Negation nämlich nur ein Verstandesding, mit anderen Worten eine geistige Konstruktion, das keinen unabhängigen Ort in der Wirklichkeit einnimmt. Während die Substanz oder ihre Attribute und Modi nach Spinoza absolut voll sind, ihnen nichts fehlt und sie nicht vervollständigt werden können. Damit wird Hegels Gedanke der Theodizee, dass man aus der Negativität die Notwendigkeit einer geistigen, idealen Vervollständigung der Wirklichkeit durch die Idee, durch den Geist ableiten kann, dem wird entgegengehalten, dass das Negative keinerlei substanzielle Existenz hat und damit die Hegelsche Dialektik als eine Form von spekulativer und letztlich theologischer Mystifizierung kritisiert. Dagegen haben dann die traurigen Leidenschaften, die Sad Passions, die sozusagen sich auf die Negation beziehen, keinerlei positive Rolle in Spinozas Ethik oder in seiner Politik. Die Aufgabe ist nicht, die traurigen Leidenschaften aufzuheben als Momente eines inneren Reichtums, sondern sie abzuschaffen, sodass Freude und geistiges Verständnis sich vollständig entfalten können. Nach Machret ist Spinozas Substanz also nicht leer, wie Hegel ihr vorwirft, weil er die Fülle nur aus der Negation begründet sehen kann, sondern besitzt einen unendlichen Reichtum, den Hegel nicht sehen will. Denn ihre Attribute sind innere Bestimmungen, Aspekte einer selbstständigen Artikulation, die nicht auf der Negation und ihrer Überwindung beruht. Das heißt, die Attribute und Modi sind genau das, was die Substanz wirklich ist. Und damit wird die Negation aus der Rolle gewissermaßen des dialektischen Motors der Entwicklung herausgeschoben. Und darin sieht Machret dann die Möglichkeit, marxistische Philosophie ganz anders zu entwickeln. Ich werde jetzt den Materon übergehen, der hier noch dargestellt ist, weil das wird dann mehr technisch. Und werde übergehen zu einem anderen sehr spannenden Text von Warren Montag, der den Versuch gemacht hat, Spinoza, Althusser und Péchut bezogen auf den Ideologiebegriff zu diskutieren. Ich werde hier nur relativ grob darauf verweisen und selber noch mal da weitere Überlegungen dran anknüpfen. Diese Untersuchung von Montag greift auf, dass in Althussers Theorie der ideologischen Staatsapparate die Theorie des Diskurses ziemlich marginalisiert ist. Und man kann das auch daran sehen, dass in der Theorie der Anrufung eben diese theologische Anrufung durch Gott im Zentrum steht und andere rein diskursiv konstruierte Anrufungen nur so am Ende von langen Aufzählungen erwähnt werden, ohne in ihrer Struktur näher analysiert zu werden. Und er bezieht sich auf den Text drei Notizen zur Theorie der Diskurse, der meistens in der Debatte übergangen worden ist, und vertritt die These, dass das Verschwinden dieses Ausdrucks Diskurs eben nicht bedeutet, dass die Widersprüche überwunden wären, die in Althussers Theorie der Interpretation des Subjektes enthalten sind. Insbesondere, was dann etwa das Projekt Ideologie dazu veranlasst hat, terminologisch zwischen Unterstellung und Unterwerfung zu unterscheiden, der Anspruch auf Befreiung und der Gedanke der Konstitution der Subjekte, der individuellen Subjekte, durch Unterwerfung. Da gibt es ja irgendwie ein Problem. An dem Problem, präzise, da greife ich jetzt nicht auf Montag zurück, sondern direkt auf Peschel, hat Michel Peschel sich die Frage gestellt, wenn es denn so ist, dass Subjekte immer konstituiert sind. Und in der Tat, Subjekte werden in Diskursen konstituiert, wobei der Fall der Anrufung sicherlich ein besonderer Fall ist, kann man durchaus sagen, dass es da unterschiedliche Formen des Gelingens und Misslingens der Subjektkonstitution gibt. Und Peschel hat spezifisch diskutiert natürlich den Fall der Unterwerfung durch Identifikation mit dem großen Subjekt, indem ich das große Subjekt als mein Vorbild, Meister und so weiter anerkenne, mich als das kleine Subjekt konstituiere. Demgegenüber hat er dann als sozusagen Gegenbegriff oder zunächst naheliegenden Gegenbegriff den des schlechten Subjekts gebildet, also dem es nicht gelingt, sich mit dem großen Subjekt zu identifizieren und dessen Leben deswegen von kleinen Rebellionen, Fehlleistungen, Vergessen gekennzeichnet ist. Das mauvais sujet, das schlechte Subjekt, ist eben ein Subjekt, das als dessen Identifikation nicht richtig funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie alle auch aus Ihrem eigenen subjektiven Leben solche Momente, in denen Sie selber sich als schlechtes Subjekt erwiesen haben. Wobei Peschel deutlich macht, anders als etwa Georg Grodek in seinem Buch vom S, das könnte man auch überschreiben, wir schlechten Subjekte, darin keine Perspektive der Befreiung sieht. Also, dass ich jetzt sage, dann leiste ich doch immer viel, ist kein Ausweg aus der Unterwerfung unter das große Subjekt, sondern nur ein Versuch gewissermaßen, diese Unterwerfung lebbar zu machen. Und demgegenüber hat Peschel dann, also der Identifikation mit dem großen Subjekt und der Verweigerung und Verlassen und Verletzen dieser Identifikation durch das schlechte Subjekt, einen Prozess der Desidentifikation entgegengestellt, indem sich das Subjekt gegenüber dem großen Subjekt auf Distanz bringt. indem es sich als etwas begreift, das anders handeln kann. Und dass dieses in diesem Andershandeln, und das ist, glaube ich, das Wichtige, da sollte die Spinoza-Lektüre dann ergänzend hinzugezogen werden, mit anderen sich über ein solches Andershandeln und die sozusagen Regeln und vielleicht sogar Institutionen, die das voraussetzt, verständigen kann. Das heißt, also diese Desidentifikation gibt den Rückbezug auf die Identifikation nicht auf, macht sie aber zum Ausgangspunkt eines beständigen, zu führenden, mit anderen zu führenden Kampfes, um, wie soll man sagen, den Umbau der Identifikationsbedingungen. An die Stelle der Identifikation mit dem großen Subjekt steht dann irgendwann, und da kann man das mit den Ideologie und ideologischen Staatsapparaten, glaube ich, auch verknüpfen, die Möglichkeit der Identifikation mit dem gemeinsamen Kampf um Befreiung. Die Identifikation mit einer, ich glaube, so muss man das damals denken, kommunistischen Partei, die diesen Kampf um die Befreiung organisiert und führt. Wobei natürlich, wie wir wissen, die Identifikation mit der Kommunistischen Partei diesen Kampf führt, dann sehr rasch zur Identifikation mit dem großen Subjekt des Führers dieser Kommunistischen Partei geführt hat, was in der Tat dann diesen ganzen Prozess der Desidentifikation aufhebt. Also eine der ersten Pointen, die dieses hat, ist, dass die Desidentifikation aufrechtzuerhalten bleibt. Das geht nicht darum, die Desidentifikation als Zwischenstadium zu einer Gegen- und Neuidentifikation zu begreifen. Das ist, glaube ich, schon dann subjekttheoretisch und auch ideologietheoretisch von zentraler Bedeutung. Und macht dann auch möglich zu denken, was dann für Althusser ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, welchen Stellenwert wissenschaftliche Erkenntnis in der Genese revolutionärer Subjekte haben kann. Es ist nicht so, dass diese Genese aus sozusagen bloßer Einsicht in die Ergebnisse der Wissenschaft und sei es auch die Wissenschaft über die Herrschaftsverhältnisse, in denen wir leben, erfolgt. Sondern sie erfolgt, indem sich in diesem Prozess der Desidentifikation die sich desidentifizieren, zusammenschließenden Subjekte ihrer bedienen, sich zu eigen machen als Handlungsmöglichkeit. Und das ist ein ganz wichtiger und einschneidender Übersetzungsprozess, der nicht einfach sich spontan und nebenbei ergibt, sondern selber Gegenstand auch des ideologischen Kampfes. Das heißt, der Prozess der Desidentifikation gehört auch zur kritischen Aneignung von Wissenschaft, auch der marxischen Wissenschaft. So, damit komme ich jetzt vom Exkurs auf die Bedeutung der Ästhetik im französischen Moment der Philosophie zurück. Möchte Rancière, Badiou und Macherey diskutieren und zunächst allerdings wiederum noch einmal Althussers Zugang zur Ästhetik. Das ist mir jetzt noch mal so klar geworden, in einem Artikel von Thomas Albrecht, Donner à voir l'idéologie, Althusser and Aesthetic Ideology, da wird, finde ich, schön herausgearbeitet, dass Althusser in dem Brief über die Erkenntnis der Kunst, den er 1966 im Buch von Pierre Macherey über die literarische Produktion veröffentlicht hat, tatsächlich etwas Wichtiges formuliert wird. Althusser argumentiert, dass Kunstwerke aus der Ideologie produziert werden und von der und in der Ideologie produziert werden. Also Kunstwerke verlassen nicht die Wirklichkeitsebene der Ideologie. Aber sie lassen sich auch nicht einfach auf Ideologie reduzieren. Kunst und hat insofern etwas mit Wissenschaft zu tun, als sie tatsächlich auch einen kritischen Zugang zur Ideologie ermöglicht, nämlich die Distanznahme, wenn auch in unterschiedlichen Formen. Die Wissenschaft nimmt diese Distanz, indem der berühmte epistemologische Einschnitt oder Bruch vollzogen wird und neue Begriffe produziert werden, mit denen dieser dann stabilisiert und artikuliert werden kann. Die Kunst macht das anders. Sie macht es möglich, dass der kritische Geist auf irgendwie in die Lage dazu versetzt wird, zu sehen, wahrzunehmen oder zu fühlen, welche Ideologie von dem Kunstwerk produziert oder reproduziert wird und dass es Ideologie ist. Und damit gibt es so etwas wie ein Erkenntnismoment in authentischer Kunst. Nicht, indem die authentische Kunst den Bereich der Ideologie verlässt und hinter sich lässt, so wenig wie die Wissenschaft es wirklich verlässt, denn in dem Moment, wo sie praktisch wird, muss sie auch wieder in der Ideologie sich schlagen. Aber indem sie Ideologie als solche sichtbar macht, erlebbar macht, wahrnehmbar macht, macht sie es gleichzeitig möglich, ein Verhältnis dazu zu entwickeln. Und das kann eben auch ein kritisches sein. Dies ist, glaube ich, der zentrale Gedanke. Und ich glaube, da können wir auch nochmal ganz schön erinnern an Baumgarten, der zwar nicht ideologiekritisch zwischen kritischer und affirmativer Annäherung an die Kunst unterscheidet, aber der eben diese Ebene der elementaren Wahrnehmung in die Kunstphilosophie, in die Ästhetik eingeführt hat. Und ich glaube, das ist hier der Berührungspunkt. Bei Baumgarten und bei Althusser ist das Gemeinsame, das ist der elementare Prozess der Kunst in der Wahrnehmung, in dem Sehen, in dem man kann sagen, sinnlichen Erkennen tatsächlich verankert ist. Und dass in diesem Prozess auf nicht wissenschaftliche, ideologische Weise tatsächlich Erkenntnis produziert werden kann. Das ist, glaube ich, der Gedanke, wo sich Althusser mit dem, was wir bisher entwickelt haben, berührt. Damit, das hat dann dazu geführt, dass Althusser Formalismus vorgeworfen worden ist, weil er sozusagen diese Eigenart der authentischen Kunst so sehr betont hat und sie damit gewissermaßen aus dem Geschehen des Klassenkampfs herausgenommen habe. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Sie wird damit gar nicht aus dem Geschehen des Klassenkampfs herausgenommen. Sie wird damit auch nicht aus dem politischen Prozess herausgenommen. Aber es wird deutlich gemacht, dass sie in diesem Klassenkampf und in diesem politischen Prozess eine Dimension vergegenwärtigt, die auf andere Weise sonst die Wissenschaft mit im epistemologischen Einschnitt deutlich macht, nämlich die Erkenntnis dessen, was da wahrgenommen wird. So, damit kommen wir zu Jacques Rancière. Auch er, wie Althusser, wenn man so will, ein Algerier. Hier ist so ein bisschen seine Biografie rekapituliert. Das werde ich jetzt nicht Ihnen vorlesen. Und hier wird gesagt, seit Beginn der 1990er Jahre beschäftigt sich Rancière vor allem mit Fragen der Ästhetik. Das ist natürlich genau das Problem. Was heißt, sich mit Fragen der Ästhetik zu beschäftigen? Und ich glaube, nach dem, was wir jetzt gerade so gehört haben, ist es eben dieses, in der Ästhetik tatsächlich die Möglichkeit der Erkenntnis und der Antizipation einer Praxis zu entdecken, die in der politischen Praxis nicht zum Zuge gekommen ist. Wie gesagt, meine Eingangsvermutung, die großen Krisen waren eben immer Momente der Hoffnung auf Befreiung und der Kämpfe für Befreiung. Auch große Initiativen, Pariser Kommune, Oktoberrevolution, Mai 68. Aber sie waren auch gleichzeitig Aufbrüche, in denen Dichter, Poeten, Filmemacher tatsächlich diese neue, befreite Wirklichkeit ästhetisch antizipiert haben. Also die ästhetische Antizipation hängt offenbar mit dieser Öffnung von Perspektiven der Befreiung zusammen und wird offenbar dann davon befeuert, dass diese Perspektiven sich als nicht tragfähig erwiesen haben und erst einmal gescheitert sind. Und in diesem Sinne, glaube ich, hat Rancière die Entstehung der modernen Literatur als Begleitung des Scheiterns der Revolutionen 89, 48, 71, 17, 18 interpretiert. Wobei er das spezifisch dann so gefasst hat, dass es zu einer Veränderung der Wahrnehmung gekommen sei, einer Emanzipation des geschriebenen Wortes von jedweder Abbildungsfunktion. Vergleichbares könnten wir in der modernen Kunst aufsuchen. Und Aufkommen des Mediums Film, in das sowohl Repräsentation als auch enthierarchisierter Diskurs sei. Und deswegen reicht es eben nicht, den Film als eine Art von Bildproduktion zu begreifen, wie Gilles Deleuze das noch gemacht hat, sondern muss den Film tatsächlich als von jedweder Abbildungsfunktion letztlich gelöster Form der Darstellung von, ja, Erkenntnis in ästhetischer Form begreifen. Denn die sinnliche Qualität von Bildern, und das ist für den Film natürlich von zentraler Bedeutung, sind eben nicht nur Darstellung, also Repräsentation von etwas, was außerhalb liegt, sondern selber auch unmittelbar erfahrbar und als solche nicht hierarchisiert. Insofern können wir hier auch wieder an Spinoza erinnern, in dem diese Substanz mit ihren Attributen als reine Immanenz ohne vorgeordnete Hierarchie und Prinzipien begriffen wird. Ups. Wenn man jetzt sich genauer anguckt, wie Rancière die Ästhetik bearbeitet hat, dann kann man so drei große Themenfelder, die Überwindung des Prinzips der Repräsentation, eine Neubestimmung des Begriffs der Mimesis und dann die Anwendung von beiden in der Filmtheorie hervorheben. In dem Buch Partage du Sensible, Ästhetik et Politik, also Teilung des Sinnlichen, Ästhetischen und Politik, macht Rancière erstmal auf den Zusammenhang aufmerksam zwischen dem Diskurs über die Krise der Kunst oder den Tod des Bildes mit der Bühnendarstellung des Endes der Utopien, dieses immer wieder aufgeführten Stücks. Und demgegenüber will er herausarbeiten, was die Bedingungen sind für die Erkenntnis des Bandes oder der Verbindung, die zwischen Ästhetik und Politik besteht. Damit, um das zu leisten, kommt er zurück auf die primäre Einschreibung der künstlerischen Praktiken in die Aufteilung der Zeiten und der Räume, des Sichtbaren und des Unsichtbaren, des Wortes und des Lärms, die gleichzeitig auch den Ort und den Einsatz des Politischen bilden. Das heißt, das Ästhetische organisiert denselben Stoff, dasselbe Material, nämlich Ort und Zeit, Wort und Lärm, um nur die beiden herauszugreifen, das Sichtbare und das Unsichtbare, wie das Politische. Aber es macht es auf andere Weise. Und man kann deswegen dann auch, so Rancière, unterschiedliche historische Existenzweisen, er spricht von Regime, also Herrschaftsform, der Kunst als spezifische Form dieses Verhältnisses zwischen Ästhetik und Politik begreifen. Und das heißt, die ganze Debatte über die Modernität, ihr Ende, ihre Perspektiven, ihr Untergang, wie auch immer, ist als ein solches Verhältnis des Politischen zum Ästhetischen, der Politik zur Ästhetik zu rekonstruieren. Und die Proklamation der Autonomie der Kunst hängt eben damit zusammen, dass sie einerseits als Form kollektiver Erfahrung identifiziert werden, andererseits aber nur dazu in der Lage sind, den politischen Unternehmen der Herrschaftsreproduktion oder der Emanzipation von Herrschaft nur das zur Verfügung zu stellen, was sie selber leisten können. Das heißt ganz einfach, was sie mit ihnen gemeinsam haben. Sie können nämlich Positionen und Bewegungen von Körpern, Funktionen des Wortes, Verteilungen des Sichtbaren und des Unsichtbaren zur Verfügung stellen. Also das, was sinnliche Erkenntnis, ich glaube, hier kann man nochmal auf Baumgarten zurückgreifen, in der Lage ist, uns darzustellen. Als zweite Schrift möchte ich verweisen auf das Unbehagen in der Ästhetik. Dieses titelgebende Unbehagen wird sozusagen auf die zeitgenössische Situation bezogen und demgegenüber verteidigt Rancière die Ästhetik, indem er versucht, genauer zu bestimmen, was eigentlich die Grundlagen der Ästhetik sind. Er spricht von einem ästhetischen Regime der Kunst als das gegenwärtig noch Bestehende, das entstanden ist aus dem Zerfall des repräsentativen Regimes der Kunst. Das heißt, Kunst als Repräsentation der Herrschaft, der Macht. Klassischer Fall, das Herrscherbild, was es ja heute noch gibt, aber sozusagen in der Renaissance eine zentrale Rolle gespielt hat. Im Barock kennen wir auch noch bedeutende Herrscherbilder, aber dann allmählich verliert es sich. schon in der niederländischen Kunst, um auf den Zusammenhang zu Spinoza aufzugreifen, ist es eigentlich verschwunden. Und dieser Übergang, also wir reden jetzt nicht von einem Übergang, der im 20. Jahrhundert stattgefunden hat, sondern von einem Übergang, der bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht. In dieser sozusagen sich von der Mimesis tatsächlich lösenden Form der Kunst, im Grunde seit der Französischen Revolution, das wird hier erwähnt von ihm, stehen sich dann die Poiesis, also die Herstellung von Kunstwerken und die Rezeption von Kunstwerken unvermittelt gegenüber und lassen dann die Notwendigkeit von Ästhetik als einer Praxis der Vermittlung zwischen Kunstwerk und Kunstrezeption entstehen. Damit entsteht dann ein neues, Zitat Rancière, Identifizierungsregime von Kunst, das es leistet, Grenzlinien zwischen Kunst und Nichtkunst, zwischen Kunst und Leben, zwischen Kunst und Politik, Kunstwerken und Waren, Erhabenen und Alltäglichen zu ziehen. Damit wird Kunst selber ästhetisch. Kunst verweist auf Ästhetik. Es ist nicht nur so, dass Ästhetik entsteht, um diesem neuen Regime der Kunst zu entsprechen, was wir, denke ich, bei Baumgarten studieren können, sondern umgekehrt, die Kunst bedarf, um als Kunst zu funktionieren, der ästhetischen Reflexion. Deswegen ist natürlich auch, was Rancière so nicht thematisiert, aber was wir hinzufügen können, das keineswegs zufällig, dass sich die moderne Ästhetik so relativ spät mit Baumgarten herausbildet und auch überall dort, wo der Modernisierungsprozess der Kultur und der Kunst nicht so radikal sich Bahn bricht wie in Deutschland, sozusagen von traditionellen Eliten in Grenzen gehalten und abgelehnt wird. Weiterhin fragt Rancière nach der künstlerischen Situation in der postutopischen Gegenwart, die von einer Spaltung gekennzeichnet sei. Einerseits findet sich eine Ästhetik des Erhabenen, eine Radikalität der Kunst, in deren Werken blitzartig die Singularität der künstlerischen Form erscheint, und andererseits eine relationale Ästhetik, in deren kommunitaristischen Installationen sich eine neue Bescheidenheit der Kunst ausdrücken würde. Beide Richtungen betrachtet Rancière als Splitter einer aufgelösten Allianz zwischen politischer und künstlerischer Radikalität, deren Eigenname, ich würde sagen Begriff, Ästhetik sei. Rancière geht es um die Rekonstruktion dieses Zusammenhangs von politischer und künstlerischer Radikalität, wobei ihm bewusst ist, dass dies nicht einfach seitens des Philosophen zu stiften ist, sondern der Philosoph darauf angewiesen ist, diese neuen Formen des Zusammenkommens von Kunst und Politik aus der Logik des ästhetischen Verhältnisses zwischen Politik und Kunst heraus sich entwickeln zu sehen. Das heißt, es gibt hier immer schon gegenwärtig Praktiken. Hier wird noch geschrieben Praxen, das finde ich nicht so besonders schön, in denen eine zugleich materielle und symbolische Einrichtung einer bestimmten Raumzeit, eine Suspendierung der gewöhnlichen Formen sinnlicher Erfahrung organisiert wird, in der Identitäten verteilt und umverteilt werden, in denen Räume zerlegt und neu eingeteilt werden und Zeiten, in dem das Sichtbare und das Unsichtbare neu ins Verhältnis gesetzt wird, Lärm und Sprache. Und das insgesamt konstituiert die von der Kunst geleistete Aufteilung des Sinnlichen. Schiller wird hier dann angeführt mit seinem Konzept des freien Spiels, das sowohl, wie Rancière sagt, das ganze Gebäude der ästhetischen Kunst als auch die noch schwierigere Lebenskunst tragen könne. Im freien Spiel wird die Herrschaft der Form über die Materie aufgehoben und damit eine Freiheit und Gleichheit des Fühlens eröffnet. Das heißt, es wird die Dimension einer Politik der Ästhetik geschaffen und die Vorstellung der Revolution geht über die Umwälzung der Staatsmacht hinaus zu einer Revolution der sinnlichen Existenz selbst. Das heißt, Autonomie der Kunst und emanzipatorische Politik hängen gewissermaßen, wie Rancière sagt, in einem konzeptuellen Knoten zusammen. Deswegen gibt es auch zwischen der Reinheit der Kunst und ihrer Politisierung keinen Widerspruch. Die Spannung zwischen der Einsamkeit des Werks und dem ästhetischen Versprechen der Emanzipation ergibt sich daher immer wieder aus einem permanent wirksamen Widerspruch im Herzen des ästhetischen Regimes selbst, während in der widerständigen Gestalt des Werkes das Emanzipationsversprechen nun den Preis seiner Negativität aufbewahrt wird, will das Projekt der ästhetischen Revolution das neue Leben um den Preis der Aufhebung von Kunst selbst. Dieses Spannungsverhältnis bleibt gerade für moderne Kunst konstitutiv. So, ich will jetzt, glaube ich, muss jetzt ein bisschen wirtschaften mit der Zeit, Sie nur darauf verweisen, dass es auch dann noch einen Text über Probleme und Transformationen der kritischen Kunst gibt. Das heißt, es wird unterschieden zwischen Kunst, affirmativer und kritischer Kunst, und die spezifischen Probleme der kritischen Kunst diskutiert, die zwar die Unsicherheit der Kunst sich selbst gegenüber thematisiert, aber gleichzeitig feststellt, dass die Kunst durch das Defizit der eigentlichen Politik zu mehr Engagement aufgefordert worden ist und damit sozusagen die historische Situation der ästhetischen Kompensation gescheiterter Politik aufgemacht wird. So, ich werde nur auf die Schlusspassagen noch eingehen, dieser Rezension von Peter Graber, aus der ich ausführlich zitiert habe. Er schreibt, Rancière ist Dialektiker der Kontingenz, der auf teleologische Rückversicherungen verzichtet. Sie erinnern an Spinoza. Andererseits entzieht sich seine Dialektik auch den Begriffen der Differenz und des Anderen. Er plädiert dafür, jede Theologie der Zeit, sei die sie durch eine zukünftige Revolution oder durch ein vergangenes Trauma bestimmt, wie auch das Phantasma der Reinheit von Ästhetik und Politik zurückzuweisen, um den Erfindungen in beiden Feldern, Zitat Rancière, ihren Charakter von immer zweideutigen, vorläufigen und strittigen Einschnitten zurückzugeben. Das heißt, Rancière geht nicht hin und stülpt jetzt eine philosophische Sinnkonstruktion über die Erfahrungen der Künstler und der Rezipienten, sondern ermuntert Künstler und Rezipienten tatsächlich eine solche überschreitende Praxis der Kunst zu entwickeln. Hier jetzt ein Zwischenspiel zu Alain Badiou's Inästhetik. Badiou's Inästhetik kritisiert, also das ist jetzt Rancière, kritisiert den Hyperplatonismus Badiou's, aber auch dessen Kritik am Begriff der Moderne und an der Haltung des Modernismus. Also Rancière bemerkt demgegenüber, dass Badiou's modernistische Geste, die Reinheit einer antimimetischen Kunst zu verteidigen, die Logik des Ästhetischen verfehle, der neue Identität gerade in ihrer Konfusion mit Nichtkunst bestehe. Der Bezug auf ein Eigentliches der Kunst dient nur der Errichtung von neuen Hierarchien. Rancière spürt Grenzen in Badiou's Konzeption auf, die offensichtlich werden, wenn es ums Kino geht, einer Kunst der Unreinheit und Mischung. Ziel der inästhetischen Trennung von Kunst und Ästhetik sei es letztlich, die Kunst in die ethische Ununterscheidung zu versenken. So Rancières Kritik an Badiou. Und in diesem Sinne treffe sich dann Badiou's Denken auch mit Lyotard und seiner Ästhetik des Erhabenen. Demgegenüber jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, noch eine knappe Viertelstunde, Pierre Macherey, auch hier kurz zur Biografie, der seit November 2009 eine philosophische Forschungsgruppe unter dem Titel Die Philosophie im weiten Sinne leitet und animiert. Und darauf ist zu verweisen, was darauf zielt, tatsächlich so etwas wie philosophische Praxis denkbar und praktizierbar zu machen. Auch hier wieder Verweis auf die Spinoza-Lektüre. Gilles Deleuze hat festgestellt, über Spinoza habe ich am ernsthaftesten gearbeitet und nach den Normen der Philosophiegeschichte. Aber er hatte auch am meisten Wirkung auf mich gezeigt. Die Wirkung wie ein frischer Luftzug, der einen vorantreibt, jedes Mal, wenn man ihn liest, mit einer Art von Hexenbesen, der einen aufsteigen lässt. Spinoza, wir haben nicht einmal begonnen, ihn zu begreifen, und ich auch nicht mehr als die anderen. Und Negri hat demgegenüber dann festgehalten, die expressionistische Lektüre, die Deleuze von Spinoza macht, ähnelt der Art und Weise, wie er die Bilder von Bacon betrachtet. Sie lässt seine absolute Einzigartigkeit erkennen und verbindet ihn mit dem, was er selber den ein bisschen verborgenen und ein bisschen verfluchten Teil der Philosophiegeschichte nennt. Er macht deutlich, wie im Text von Spinoza eine gefährliche Kraft der Subversion enthalten ist, der ihm damals, zu seiner Zeit, eine paradoxale Position gegeben hat, nämlich die eines Grenzpunktes, der weder ganz innerhalb noch ganz außerhalb ist. Deleuze würde heute vielleicht von einer Falte sprechen. Im klassischen Rationalismus, innerhalb des klassischen Rationalismus, bildet Spinoza eine wilde Anomalie, weil er in der Tat anderswo steht. Das hat Negri in seinem Buch näher erläutert mit dem Titel. Das ist alles aus Deleuze in Spinoza-Denken, im Magazin Literaire von 1988. Die Vorstellung, die Foucault von der klassischen Episteme vermittelte, die als eine Ordnung der Repräsentation definiert war, in Les mots et les choses, die Worte und die Dinge, ließ Spinoza gar keinen Platz. Aber gerade weil Spinoza nicht in dieser Ordnung an seinem Platz ist, dem er sich mit der gesamten Kraft seiner Argumentation entzieht, aus dem er sich herausreißt, indem er die globale Konfiguration problematisch macht, die dem zugrunde liegt. Man hat gesagt, dass Foucault und Deleuze die Philosophen nicht auf dieselbe Weise legen. Aber ihre Vorgehensweisen schließen sich nicht aus, sondern vervollständigen sich. Indem er dem Text von Spinoza seine Kraft und seine Beweisintensität wiedergibt, lässt Deleuze uns begreifen, ohne auf die dialektische Hypothese einer Arbeit des Negativen zurückzugreifen, wie die Episteme des Rationalismus, des klassischen Rationalismus, von innen destabilisiert werden könnte, gewissermaßen, von ihren Rändern her. Und das, genau diese Destabilisierung, ist immer noch im Denken Spinozas lebendig. Jetzt will ich mich noch mit Pierre Macherets Zugang zur Ästhetik befassen und greife dazu auf Badiou's frühe Kritik erstmal zurück. Macheret folgt Althusser darin, dass er für Kunst und Literatur einen besonderen Status im Vergleich zu anderen ideologischen Formen annimmt. Weil sie, während sie ganz eindeutig dazu nicht in der Lage ist, die Art von Wissen zu produzieren, die man mit Wissenschaft verbindet, kann Kunst auch nicht mit den rein imaginären Auswirkungen der Ideologie gleichgesetzt werden. Macheret und Althusser lösen gleichsam oder scheinbar dieses Rätsel der spezifischen Differenz der artistischen Produktion, indem sie innerhalb der Kunst ein Verhältnis der internen Distanzierung, ich hatte an Péchot erinnert, behaupten oder ein Verhältnis der Verdoppelung in Bezug auf die eigene ideologische Natur. Kunst zeigt in gewisser Weise das Funktionieren der Ideologie vor, macht ihre Operationen sichtbar und bricht damit die spontanen Auswirkungen der Schließung, der Wiedererkennung oder Fehlwiedererkennung, wie sie ganz allgemein die Ideologie charakterisieren. Kunst zeigt also das Funktionieren der Ideologie, macht ihre Operationen sichtbar. Kunst oder wenigstens Literatur etabliert Mythos und Illusion als sichtbare Objekte, wie damals Macheret zu Lenin und Tolstoi festgestellt hat. Vermittels des Textes wird es möglich, der Domäne der Herrschaft der spontanen Ideologie zu entkommen, dem falschen Bewusstsein des Selbst, über sich selbst, über die Geschichte und über die eigene Zeit. Jetzt wollte ich Ihnen hier habe ich jetzt ein Problem. Eine rückblickende Rekonstruktion von Macherets Herangehensweise an die Ästhetik vorstellen. Macheret hat dahingehend argumentiert, dass die Aufgabe des Kritikers darin besteht, das Prinzip der Diversität zu erklären, das aus der Beziehung des Werkes zur Ideologie entsteht. Da es keine postulierte Einheit besitzt, die aus ihm abgeleitet werden kann, ist das Werk also bestimmt charakterisiert durch Unzureichendheit, durch Lücken, Unvollständigkeit, von der Konfrontation unterschiedlicher Bedeutungen bestimmt, was dann der wirkliche Grund für die Art und Weise seiner Komposition ist. Diese Inkohärenz markiert den Ort, an dem das Werk funktioniert. Und diese bestimmte Komplexität, die dissonante Struktur des Textes, die sich aus den intern ausgeschlossenen Bestimmungen ergibt, kann nur durch eine symptomatische Lektüre erklärt werden. Das heißt, die Art und Weise, wie im Werk selber Verkennung organisiert und vorgeführt wird, also ideologische Effekte, kann durch eine symptomatische Lektüre des Werkes entschlüsselt werden. Und damit macht die Struktur des Kunstwerks selber Erkenntnis möglich, nämlich diese internen Verschiebungen, diese Einschnitte, durch die es einer Realität entspricht, die ebenfalls unvollständig ist, welche es das Kunstwerk vorführt, zeigt, ohne darüber zu reflektieren. Das literarische Werk gibt uns den Maßstab oder das Maß einer Unterschiedenheit, einer Differenz. Es offenbart eine bestimmte Abwesenheit, greift auf ein beredtes Schweigen zurück. Was in dem Werk der Erklärung bedarf, ist nicht diese falsche Einfachheit, sondern die Anwesenheit eines Verhältnisses oder eines Gegensatzes zwischen Elementen der Darstellung und oder Ebenen der Komposition, die als Disparitäten auf einen Konflikt der Bedeutungen verweisen und offenbar machen, dass etwas anderes in dem Werk aufgeschrieben ist. Ein Werk zu erklären bedeutet daher, dass im Gegensatz zum unmittelbaren Anschein es nicht unabhängig ist, sondern in seiner materiellen Substanz den Eindruck einer bestimmten Abwesenheit trägt, welche ebenfalls dann das Prinzip seiner Identität ist. Soweit Machrel selber. Indem die Problematik des Textes, der semantischen und historischen Bedingungen der Möglichkeit für seine Entstehung aufgedeckt werden, lässt der Kritiker die Anwesenheit, Gegenwart der Ideologie im Text offenbar werden, die es unmöglich macht, die es verbietet, dass bestimmte Dinge gesagt oder repräsentiert werden. Deswegen muss der Kritiker diese Brüche und Abwesenheiten zum Sprechen bringen, in grundsätzlich derselben Art, wie das Schreiben selbst bereits die Grenzen der Ideologie zum Ausdruck bringt oder ausstellt, nämlich das, was Ideologie nicht sagen kann, indem sie sie durch Verschiebung, durch Distanzierung und Vergegenständlichung und allgemeine Konvention und andere Mechanismen zum Ausdruck bringt. Vor diesem Hintergrund wird dann, glaube ich, auch verständlich, warum Machret dann in seiner Analyse des Werks von Pierre Bourdieu das zentrale Argument entwickelt, dass die Philosophie keineswegs immer schon einen gemeinsam geteilten Sinn, ein sens commun, wie Bourdieu das nennt, einen herrschenden gemeinsamen Gemeinsinn konstituiert, mit dem man dann endlich brechen müsse, wie Bourdieu vorschlägt, sondern vielmehr in der Lage ist, dem Soziologen die Mittel dafür in die Hand zu geben, um die gesellschaftlichen Praktiken der gegenwärtigen Welt in ihrer ganzen Vielfalt zu denken. So, damit will ich jetzt noch mal auf die Spinoza-Lektüre eingehen. Ich gehe noch mal zurück. Ich wollte dann die Regel de l'art noch ein bisschen genauer vorführen. Und ich glaube, da muss ich dann heute schließen. Mal schauen. Bourdieu wird von Machret als Kritiker der scholastischen Vernunft dargestellt. Und es wird versucht herauszuarbeiten, wie diese sich von der wirklichen literarischen Lektüre unterscheidet. Erst einmal der Begriff der scholastischen Vernunft. So wie Bourdieu ihn gebraucht, hat er verschiedene Bezüge, die er implizit zusammenführt und was dann möglich macht, die unterschiedlichen Seiten jeweils anzusprechen. Zunächst einmal historisch natürlich die mittelalterliche Intellektualität, dann aber viel wichtiger die soziale, historische Dimension, die heute noch funktioniert, nämlich der Bezug auf die Schule, auf den schulischen Apparat und auf die Trennung, die dort vorgenommen wird, zwischen einer spielenden und einer ernsten Lektüre. Und die scholastische Vernunft bezieht ihre Wirksamkeit, so jetzt Rancière, aus der Existenz dieser Welt, die ganz und gar den Anforderungen der Schulbildung unterworfen ist, von der aus sie dann ihren Einfluss ausübt, der sich dann auf die Gesamtheit der Gesellschaft ausdehnt. Und dann als drittes bezieht sich Bourdieu auf John Austin, der den Scholastic View charakterisiert, der von einer geradezu zwanghaften Aufmerksamkeit getragen wird, die einigen besonderen Wörtern gewidmet wird, deren vereinfachte Verwendungsweise nicht wirklich verstanden wird, noch auch sorgfältig untersucht oder auch nur richtig beschrieben wird und ebenso auf einige sogenannte Tatsachen, die ebenfalls unvollständig untersucht werden. Und Austin fügt hinzu, ich habe Scholastik gesagt, aber ich hätte auch philosophisch sagen können. Die übermäßige Vereinfachung, die Schematisierung und die konstante und zwanghafte Wiederholung derselben begrenzten, desselben begrenzten Spektrums von verarmten oder ja, verarmten Beispielen sind nicht nur für den schulischen Fall charakteristisch, sondern sind auch zu verbreitet, als dass man das für eine bloß gelegentliche Schwäche der Philosophen halten könnte. Und Rancière zieht daraus, dass es eben nicht nur um die scholastische Vernunft der mittelalterlichen Universitäten geht oder das allgemeine Modell der Schulbildung, das in unseren Gesellschaften herrscht, sondern auch eine spezifische Form des Zerfalls der Vernunft, die der Philosophie der Philosophen eigentümlich ist, der man dann die wahrhafte Wissenschaft entgegenstellen müssen, deren Regeln der Beruf des Soziologen zur Verfügung stellt. Und dem hält Rancière nun entgegen, Macherel nun entgegen, dass bei Bourdieu die Unterscheidung zwischen dem Leser und dem Auktor einzuführen ist und aber überhaupt nicht außerhalb dieser speziellen Situation, etwa der Schulbildung, die durch die Instauration der schulischen Muße und Abschottung nach außen konstituiert wird, keineswegs natürlich ist. Gibt es denn jemals einen puren Auktor, der allein die Initiative für das Werk aufbringt, das er geschaffen hat? Gibt es jemals den puren Lektor, der nur eine Botschaft wieder aufschreibt, an deren Verfassung, an deren Ausarbeitung er keinerlei Anteil gehabt hat, sondern in Wirklichkeit, und das ist das zentrale Argument, beruht diese Trennung selber immer auf einer Illusion. Das Werk existiert niemals als einfache Ausarbeitung eines Auktors und wird auch nicht von einem Lektor unverändert weitergegeben, sondern jedes Werk existiert in einem Prozess der Produktion und Reproduktion. Und damit wird der Schnitt, den Bourdieu voraussetzt, zwischen dem Opus Operatum, dem als solchem geschaffenen Werk, und dem Modus Operandi als Leitmotiv Bourdieus identifiziert und kritisierbar. Denn man kann von hier aus dann Bourdieus Zusammenfassung des Begriffs des Verstehens, das Verstehen verstehen unter dem ersten Titel, begreifen und kritisieren. Verstehen ist wieder aufgreifen einer Notwendigkeit, eines Existenzgrundes, indem man im besonderen Fall eines besonderen Autors eine Produktionsformel rekonstruiert, deren Kenntnis es möglich macht, die Produktion des Werkes selbst zu reproduzieren auf eine andere Weise und deren Notwendigkeit zu erfahren außerhalb jeder empathischen Erfahrung, jedes Mitfühlens und Mitempfindens. Und mit diesen Gedanken wieder aufgreifen, rekonstruieren, reproduzieren, ging es dann nur noch um die Arbeit eines Lektors. Und genau das ist aber unrealistisch. Denn die Wissenschaft der Arten und der Modi der ästhetischen Erkenntnis findet ihre Grundlage in einer Theorie der Praxis als Praxis. Das heißt, als Aktivität, die auf Erkenntnisoperationen beruht und eine Art der Erkenntnis ins Werk setzt, die nicht die der Theorie und der Begriffe ist, ohne deswegen, wie diejenigen das oft wollen, die die Spezifik wenigstens fühlen, eine Art von unaussprechlicher Teilnahme mit dem Teilhabe mit dem erkannten Objekt darzustellen. Und genau diese kognitiven Operationen, die eine praktische Lektüre, eine ästhetisierende Lektüre vollzieht, gilt es zu begreifen. Als erstes muss man der ästhetisierenden Lektüre entgegenhalten, dass sie sich auf eine Dekontextualisierung ihrer Inhalte stützt, die es ihr erlaubt, ihre Urteile zu universalisieren und zeitungebunden zu machen. Und das heißt, als erstes muss man diese Verbindung, die willkürlich suspendiert worden sind, wieder herstellen. Man muss also die Werke wieder in ihren Kontext stellen, um sie wissenschaftlich zu begreifen, in einer Perspektive einer Erkenntnis, die wieder mit den Forderungen des praktischen Sinns in Verbindung tritt. Und das kann aber nicht dadurch geschehen, dass man wieder zum Ursprungskontext zurückgeht als Gesichtspunkt oder das Standpunkt des Autors. Das heißt, Literatur oder Kunst nur im Moment ihrer Entstehung eigentlich begreifen und genießen zu können, sondern man muss die Sinnproduktion immer wieder erneuern. Man muss im gewissen Sinne das Stück, das ist beim Drama noch am deutlichsten, immer wieder neu aufführen. Aber auch den Film oder das Buch, das wir konsumieren, müssen wir im Konsumieren selber vergegenwärtigen. Und es existiert auch nur in einer solchen Vergegenwärtigung. Wenn wir den Film vor uns ablaufen lassen, ohne in diesem Sinne ihn gegenwärtig für uns zu machen, dann haben wir den Film nicht gesehen. Dann ist das Kunstwerk nicht stattgefunden. Und genau in diesem Sinne, denke ich, muss man die Regel de l'art, die Regeln der Kunst, wieder in diese allgemeinere Frage der Praxis integrieren und damit natürlich auch die Frage des Verhältnisses von politischer und ästhetischer Praxis neu aufwerfen. Und ich denke, mit diesem etwas kryptischen Schluss beende ich für heute die Vorlesung. Vielen Dank.